Uwe, wenn wir über die Viva Velo berichten, dann fangen wir an, wie wir angereist sind oder wie Berlin war oder wo fangen wir denn da an? Oder fangen wir an zu erklären, was das überhaupt ist?
Also ich würde erstmal anfangen, damit die Veranstaltung war ausgebucht.
Ja, das finde ich schon mal sensationell. Was heißt denn ausgebucht? Wie viele Besucher waren denn da?
Ja, ich glaube, es ist irgendwie so, die Grenze war bei 220 und tatsächlich mussten wir zum Schluss den Zugang oder die Buchungsmöglichkeit zumachen, weil wir keinen Platz mehr hatten.
Ah, deswegen bin ich nicht satt geworden. Nein, bin ich.
Na, aber das, super. Das ist wirklich so, also haben wir auch noch nicht erlebt. Also dass wirklich die Viva Velo komplett ausgebucht war, haben wir noch nicht erlebt. Und das ist schon sehr besonders. Der Zuspruch war sehr besonders. Das hat uns schon mal gut gefallen.
Dann lass uns nochmal drüber reden, wer da war. Also ich habe Fahrradhändler natürlich jede Menge gesehen. Ich hatte aber irgendwie zwischendurch ein Gespräch, wo jemand sagte, ich finde, hier sind gar nicht so viele Fahrradhändler. Wie hast du das empfunden? Also waren das viele oder wenig Fahrradhändler?
Na, das ist, also ich glaube, das war eine gesunde Verteilung aus all den Zielgruppen, die wir angesprochen haben. Und dazu gehören natürlich auch die Fahrradhändler und Händlerinnen. Und ich würde jetzt mal sagen, da waren so 25, 30 Fahrradhändlerinnen waren vor Ort.
Okay, ein bisschen mehr als 10% der Beteiligten waren aus dem Fahrradfachhandel.
Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was die Viva Velo überhaupt ist.
Ja, von mir aus auch das. Okay, lass uns da einsteigen. Was ist die Viva Velo? Dann können wir nachher nochmal die Besuchergruppen vielleicht auseinandernehmen.
Ich glaube, vom Grundsatz her ist es der politische Kongress der Fahrradwirtschaft. Das heißt, die Fahrradwirtschaft stellt sich der Politik, den Abgeordneten, den politischen Themen, den ganzen politischen Herausforderungen und Anforderungen, die auch die Branche hat. Und das heißt, ein Auftritt in Berlin, ein Zusammenkommen mit Abgeordneten, mit politischen VertreterInnen und vielleicht auch mit der Presse vor Ort und so weiter. Also das heißt, die Fahrradwirtschaft stellt sich dar und das auf der politischen Bühne. Das ist eigentlich die Idee.
Okay, aber wenn du Kongress sagst, dann erwarte ich ja vom Kongress auch nicht nur Darstellungen, sondern auch richtig Input. Und ich kann mich erinnern, dass ich gerade beim ersten Vortrag total begeistert war. Das hat mich morgens gleich mitgerissen und mitgenommen. Wir waren ja in der Landesvertretung des Landes NRW. Da findet, ich hätte beinahe gesagt, traditionell die Viva Velo statt. Wir haben schon mal andere Orte gehabt, aber unser Lieblingsort ist eindeutig die Landesvertretung NRW, oder?
Ja, das kann ich sagen. Ich finde den tatsächlich auch ziemlich gelungen, weil er hell ist, weil er von der Größe her passt für diese Veranstaltung. Er bietet den richtigen Rahmen dafür. Ich kenne auch Landesvertretungen, die nicht so geeignet sind, die kleiner sind oder die auch eben nicht so eine Stimmung also den richtigen Hintergrund bieten und nicht so eine Stimmung verursachen. Also von daher finde ich die NRW-Landesvertretung ist passend.
Okay, sehr gut. Die kenne ich schon und fand's gut. Und der erste Vortrag, der fing damit an, dass die Referentin, die wirst du mir gleich nochmal sagen, wie sie hieß, ich habe das nicht mehr im Kopf.
Professor Dr. Maren Urner. Neurowissenschaftlerin.
Genau. Da will ich mir ja noch unbedingt ein Buch kaufen.
Ich auch.
Das ist ja vielleicht nochmal ein Tipp hier, wir suchen nachher nochmal das Buch raus, was sie veröffentlicht hat, ist auf jeden Fall ein Lesetipp. Können wir gleich nochmal im Anschluss machen. Aber sie fing den Vortrag damit an, dass wir den Raum verlassen sollen, wenn wir nicht möchten, dass sie unser Gehirn während des Vortrags verändert. Ja, fand ich spannend und herausfordernd und sie hat gesagt, okay, ihr bleibt alle sitzen, dann verändere ich jetzt euer Denken und euer Gehirn.
Hat sie das bei dir geschafft? Ich glaube, das ist doch schwer möglich bei dir, oder?
das weiß ich jetzt nicht, ob ich das positiv oder negativ auffassen soll, was du da gerade gesagt hast. Ich glaube, mein Denken ist relativ leicht zu verändern. Ich bin da offen für neue Sachen. Ich glaube, mein Denken lässt sich relativ leicht verändern.
Okay, und wie war's bei dir? Was ist da? Ja, für mich auch. Also die hat mich total abgeholt. Also ich fand das ziemlich, ich fand den Vortrag ziemlich großartig. Und das Schöne war, dass sie Wissenschaft mit Lebensalltag verbunden hat. Also was heißt es eigentlich? Also was sagt die Neurowissenschaft und was können wir daraus machen? Und das hat sie hervorragend gemacht.
Ja, es ging auch ein bisschen um gute Nachrichten, schlechte Nachrichten und was das mit uns macht und was wir lieber und mehr konsumieren sollten, glaube ich. Da hat sie bei mir echt offene Türen eingerannt.
Ja, ich habe übrigens auch gerade rausgesucht, was für ein Buch sie rausgebracht hat. Das Buch heißt Radikal Emotional, Maren Urner, wie Gefühle Politik machen. Und ich glaube, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Genau, und ich fand, das war genau auch der passende Auftakt, weil Fahrrad Fahrradwirtschaft, Fahrradfahren, Fahrradverkehr, Fahrrad in der Freizeit hat auch ganz, ganz viel, finde ich, mit Gefühl zu tun und Gefühle und Politik miteinander zu verbinden und mit Gefühlen Politik zu machen. Ja. Auch damit rennt sie bei mir offene Türen ein.
Und sag mal, der nächste Referent hatte das dann schwer gehabt, würde ich sagen, ne?
Ja, nach das war Auftritt. Dann ein bisschen schwieriger, es war auch ein bisschen trockeneres Thema. Ich war dann froh über die Pause und dann die Workshops. Also dann ging es ja in so kleinere Gruppen. Das fand ich eigentlich auch ein sehr schönes Format, dass man sich da ein bisschen aufteilen konnte. Man konnte verschiedene Themen wählen, also Fachkräfte. Also ich habe zum Beispiel Fachkräfte gewählt, also Fachkräftemangel, was kann man tun? War super interessant und war ein bisschen mehr geprägt von Mitarbeit. Da waren viele waren mehrere Referenten, die vorgetragen haben. Und mir im Gedächtnis ist noch ein Demografieforscher.
Der war wirklich, der war wirklich spannend, wenn auch ein bisschen provokativ. Aber der hat gesagt, er forscht in der Zwischenzeit seit 40 Jahren an dem gesellschaftlichen Wandel und der Demografie und viele Dinge, die wir heute erfahren, nämlich dass irgendwie die Bevölkerung überaltet, in Anführungszeichen, das ist einfach vor 40 Jahren selbstverständlich schon absehbar gewesen und hatte auch ja ein paar Folgen daraus oder Forderungen an die Politik, die sie offensichtlich auch seit 40 Jahren übersehen haben.
Ja, ich glaube nicht übersehen, sondern einfach weggeschoben. Ne? Also weil die Zahlen sind ja klar, es kann ja niemand seine Forschung anzweifeln, weil manchmal gibt es ja Forschungen, wo man sagen kann, aber das zweifle ich trotzdem an, weil ich irgendwie das anders wahrnehme oder sonst. Aber in diesem Fall das ist es ja einfach nur rechnen und 2 + 2 sind nun mal 4. Also und so einfach ist das in der Forschung, finde ich. Und die Zahlen sind so eindeutig und seit 40 Jahren tut die Politik nicht annähernd das, was in dieser Forschung, also was das Ergebnis dieser Forschung vorgeben würde.
Aber was war denn deiner Meinung nach die Essenz aus seinen Studien und seiner Forschung?
Also ich glaube, wenn ich das im Subtext richtig verstanden habe, hat er gesagt, wir können jetzt handeln, das ist zwar viel zu spät, aber es ist immer noch besser als gar nichts zu tun. Und wenn wir gar nichts tun, dann wird es sowieso ganz schwierig.
Und was war die Handlungsanweisung?
Naja, wir müssen uns schon überlegen, wie wir die Generationengerechtigkeit herstellen. Also wenn wir heute 2 Arbeitnehmer auf einen Rentner haben, dann wird dieses Verhältnis eher noch schlechter. Wir hatten früher je nach Rechenweise 3 bis 4 Arbeitnehmer pro einen Rentner. Das war tragbar. 2 oder noch darunter, das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das wuppen soll.
Naja, also wenn ich das richtig gehört habe, hat er auch gesagt, dass das Schrumpfen der Gesellschaft absehbar war und dass wir uns darauf hätten einstellen können. Das fand ich eigentlich für mich den Kernsatz. Also die Gesellschaft schrumpft und wird weniger. Das kommt einfach auch aus den Geburtenzahlen und das wäre eine Möglichkeit gewesen, genau sich auf diese schrumpfende Gesellschaft einzustellen.
Ja, das ist natürlich, spielt auch ein bisschen auf das Thema Migration ein. Ne? Also ja. Er sagt natürlich, wir sind ja gar nicht als Volk, als deutsches Volk geschrumpft, sondern wir sind ja stabil oder sogar leicht auf Wachstumskurs. Das hat natürlich viel mit der Migration zu tun. Und aber wenn wir in Zukunft noch die Zahl, wie viele wir sind, weiß ja gar keiner, aber 81, 82, 83 Millionen halten wollen, dann müssten wir die Migration in den kommenden Jahren deutlich, deutlich nach oben fahren. Also wir reden da von Millionen Zuwanderungen pro Jahr, damit wir die Zahl halten. Und da hat er gesagt, zwangsläufig werden wir wahrscheinlich als Volk schrumpfen müssen.
Ja, genau. Was waren denn die anderen Beiträge? Also was hast du denn da aus den anderen Vorträgen noch mitgenommen?
Na, ich weiß nicht, wo du noch warst. Ich war noch im Lastenradforum, hätte ich vorher gesagt. Also das war super interessant, weil es ein ganz klasse Format war. Die Vortragenden sind immer als Tandem auf die Bühne gekommen quasi und hatten dann einen ganz festen Zeitslot, um ihre Argumente vorzutragen. Und dann kam der andere mit auf die Sekunde genau die Zeitslots. Dann war noch Zeit für Nachfragen und das war ein super Input. Schnell, kurzweilig, spannend mit Nachfragen. Also gab eine rege Diskussion. Das war ein tolles Format und wirklich super gut gemacht.
Ja, da konnte ich ja nicht, also ich meine, ich war ja auch mit Veranstalter. Ich konnte nicht bei jeder Breakout-Session sein. So war ich auch nur bei dieser Arbeitskräfte-Geschichte als Moderator. Also die anderen habe ich nicht erlebt. Ich habe nur gehört, dass die Session über das Digitalisierung auch sehr gut war und von ganz vielen Seiten hoch gelobt, dass die beiden Referenten oder Referentin, dass die wirklich einen guten Job gemacht haben und dass der Austausch darüber sehr, sehr spannend, sehr anregend, zukunftsorientiert ist.
Ja, also ich glaube, im Prinzip waren alle Themen ja auch gut besucht und alle Themen waren auch, hatten also aus meiner Sicht positives Feedback. Ich habe bei ein, zwei Wortbeiträgen gehört, das war dann nicht so super spannend, aber das hast du ja immer mal. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Thema. Aber lass uns mal, bevor wir jetzt in den Nachmittag und Abend übergehen, weil da wird es ja nochmal richtig spannend, lass uns doch nochmal eben auf die Besuchergruppen zurückkommen, weil wir haben jetzt ja gesagt, irgendwie 10-15% waren Fachhändler. Woraus rekrutieren sich denn die anderen Menschen, die da waren?
Naja, es gibt ja auch Menschen aus der Verwaltung oder aus den Ministerien, die wir ansprechen. Das heißt, wenn wir so einen Kongress planen, dann versuchen wir ja auch Menschen anzusprechen, die nachher in die Umsetzung gehen oder die es politisch umsetzen müssen, wenn wir dort Dinge ansprechen. Da ist sicherlich ein Teil dabei. Dann haben wir natürlich auch einen Inner Circle, also die Branche einzuladen und die Branche an solchen politischen Fragestellungen zu beteiligen, sie mitreden zu lassen, ihre Ideen mit einzubauen. Das spielt ja auch eine Rolle. Das heißt, selbstverständlich waren Industrie und Dienstleister auch vertreten. Das heißt, deswegen meine ich, dass die Anzahl an Händler und Händlerinnen durchaus adäquat war. Also es gibt also die Leute der Verwaltung, der Ministerien, der Mitarbeitenden aus den Ministerien, es gibt die Industrie, es gibt die Dienstleister, es gibt den Handel, also so verteilt sich das. Es gibt natürlich auch die Presse, die auch vor Ort war, die Branchenpresse und vielleicht auch der ein oder andere Vertreter übergeordneter Pressestellen. Also das ist das, was dort angesprochen wird.
Okay, dann lass uns mal zum Nachmittag und Abend kommen. Also wie ging es denn weiter?
Naja, dann gab es eigentlich ein Leadership-Panel, das heißt irgendwie Menschen, die als Leader angesprochen sind und es ging um Krisenresilienz. Das war so das Thema. Also wir stecken als Branche ein bisschen in der Krise und das Sprechen über diese Krise und die Möglichkeit, mit Krisen umzugehen, das war Thema dieses Leadership-Panels. Und ich fand das einfach erstmal toll, wie offen und wie transparent auch über echte Krisen, dazu gehören ja auch Insolvenzen, da gehören finanzielle Schwierigkeiten oder vielleicht auch inhaltliche Schwierigkeiten, dass darüber gesprochen wurde. Und das Panel war gut besetzt, es wurde gut moderiert, also das hat mir Spaß gemacht, beziehungsweise hat mir auch gute Einblicke gebracht.
Ich habe bei der ganzen Sache, es ging auch ein bisschen darum, hast du einen Plan dafür, wenn du in eine Krise gerätst oder wenn irgendwas Außergewöhnliches dich in eine Krise bringt? Und diese Pläne, die kann man ja haben und immer ist aber die Frage, funktionieren die dann überhaupt noch? Und ich habe immer gedacht, eigentlich ist man doch dann krisenfest, wenn man weiß, dass man, wenn was kommt, dass man sich darauf verlassen kann, dass man irgendwie reagieren kann. Also man muss irgendwie die Szenarien einüben. Mir ist ein paar Mal an dem Abend oder an dem Nachmittag, ich glaube, das ist das Zitat von Napoleon Bonaparte, das ist ja ein Kriegsstratege vor dem Herrn gewesen, der hat riesig Pläne geschmiedet, wie genau seine Truppen sich bewegen sollen und. Und ich glaube, er hat mal gesagt, unsere Strategie, unsere Pläne, die halten genau so lange, bis der erste Schuss fällt. Dann ist alles anders. Und das ist dann irgendwie so, das ist so bezeichnend. Du machst ja trotzdem die Pläne. Und wenn es dann losgeht, wird es sowieso alles anders. Und ich glaube, die Stärke liegt, das habe ich auch bei den Leuten rausgehört so ein bisschen, die Stärke liegt da drin, immer einen Plan B zu haben, immer auch reagieren zu können und dann immer auch weiter gut zu können.
Naja, anpassungsfähig zu sein, das habe ich verstanden. Also eine Anpassungsfähigkeit und auf Krisen reagieren und nicht einfach zu verharren und zu glauben, dass man mit dem gleichen System weiterfahren kann oder mit dem gleichen Prinzip, sondern Anpassungsfähigkeit ist eine entscheidende Sache.
Okay, aber jetzt kommt nochmal das Highlight, weil wir hatten ja einen ganz prominenten Gast eingeladen. Und das jetzt geht's über in den parlamentarischen Abend. Wir müssen das vielleicht ein bisschen beschreiben. Das ging ja fließend ineinander über. Wenn man da war, hat man den Unterschied also zwischen Kongress und parlamentarischen Abend kaum gemerkt. Allerdings habe ich schon festgestellt, es waren viel mehr Bundestagsabgeordnete auf einmal da. Es war die Michaelsen, ist mir aufgefallen. Und noch ein paar andere sind mir auch, Herr Stein, da kamen auf einmal ganz viele Mitglieder des Deutschen Bundestages in den Saal. Das war der Anfang des parlamentarischen Abends, oder?
Genau, das ist genau das, was passiert und was wir auch beabsichtigt haben. Parlamentarischer Abend ist wirklich die Diskussion mit den Parlamentariern. Das haben wir an dem Abend gemacht und eingeladen war ja oder als Keynote-Speaker angekündigt war Dr. Robert Habeck. Der war leider krank.
Ja, das ist mein, irgendwie Robert und ich, das wird nichts mehr, glaube ich. Ich habe den jetzt das dritte Mal verpasst, diesmal, weil er krank war. Also ich habe mich total gefreut, aber sein Ersatz war ja sein Mitarbeiter, der auch, ja, selbst wenn die Wahl irgendwann mal anders fällt und Habeck nicht mehr Wirtschaftsminister ist, der weiter auf dieser wichtigen Position sitzen wird, der hat auch einen inspirierenden und guten Vortrag gehalten, fand ich.
Ja, also was ja klar war irgendwie, das war übrigens auch erst an dem Morgen wurde das klar, dass Habeck nicht kommt. Und dann hat sich angekündigt, Bernhard Klüttich, der ist Abteilungsleiter für Industriepolitik. Und das ist sozusagen die nach dem Minister und den Staatssekretären die dritte Stufe in der Hierarchie. Und der Abteilungsleiter ist ja natürlich inhaltlich möglicherweise sogar mehr drin in den Themen als der Minister selbst oder als der Staatssekretär. Von daher fanden wir das durchaus ansprechend, dass er gekommen ist und er hat das gut gemacht. Ich finde, der hat sich gut reingearbeitet. Man darf nicht vergessen, der kriegt morgens auch um 10 Uhr erst Bescheid, dass er dann abends irgendwie einen Auftritt hat und muss sich dann plötzlich inhaltlich mit einer Branche auseinandersetzen, mit der er sich möglicherweise noch nie auseinandergesetzt hat. Und dafür hat er es wirklich, also fand ich das wirklich gut.
Dafür hat er es auf jeden Fall gut gemacht und ich fand es ja charmant, dass er auf jeden Fall ein Radfahrer war.
Ja,
eines Gravelbikes, Besitzer von einem Commuterbike, was er auch auf dem Weg zur Arbeit nutzt. Also es war durchaus authentisch.
Ja, ich lasse mich von sowas ja nicht so leicht blenden, weil das ist natürlich immer der Eintritt. Du gehst irgendwo in eine Branche rein und sagst irgendwie so, ich bei den Apothekern, ich nehme auch Medikamente, also das ist es nicht, ne? So, und ich fahre auch Fahrrad, wenn er zu einer Fahrradbranche geht. Aber er hat doch schon bewiesen, dass er dem sehr aufgeschlossen ist und uns sehr aufgeschlossen ist und schon auch anerkennt, dass die Leistungen, die wirtschaftlichen Leistungen der Branche durchaus sehenswert und anerkennenswert sind.
Also ich finde, da ist es nochmal ein großer Unterschied zu, ich habe auch ein Fahrrad und fahre das manchmal hinzu, ich habe ein Commuterbike und fahre jeden Tag zur Arbeit und ja, ich habe ein Gravelbike und fahre das am Wochenende. Das haben wir nachher auf dem Podium gesehen, als der FDP-Politiker Herr Huven da war. Der hat ja auch gesagt, dass er zwei Fahrräder hat, aber dem hat man das Fahrradfahren ja nun gar nicht abgenommen.
Ja, der hat auch eigentlich eingestehen müssen, dass er gar nicht fährt. Also der hat zwar welche im Keller hat, aber nicht fährt und hat dann seine Frau zitiert, die ihn aufgefordert hat, er solle doch mal eins seiner Räder auch mit nach Berlin nehmen und dort auch zur Verfügung haben. Sagt er irgendwie so, er fährt ja sowieso nicht, ihm reicht ja der Weg zu, ins Paul-Löbe-Haus, das kann er auch zu Fuß machen. So, und da ist er ja nachher auch ordentlich nochmal ins Kreuzfeuer gekommen.
Das stimmt, da ist nochmal ordentlich ins Kreuzfeuer gekommen. Also weiß ich nicht, ob wir das noch genau erzählen müssen, was da noch los war. Auf jeden Fall gab es ein paar gute Lacher im Saal. Ausgelassen heiter habe ich das Publikum selten erlebt an einem parlamentarischen Abend wie über seine Auslassung.
Ja, also ich finde das vielleicht irgendwie auch über die ganze Veranstaltung hinweg. Es war den ganzen Tag wirklich, wirklich tolle Stimmung. Es war, es war irgendwie sehr, sehr geradezu fröhlich, ja, und wir haben alle ganz viel Spaß gehabt. Und das hat natürlich auch mit der Moderatorin zu tun gehabt, die an den richtigen Stellen Humor bewiesen hat oder auch nachgefasst hat. Also sie ist in die Schmerzpunkte gegangen, hat bei den Abgeordneten gerade beim parlamentarischen Abend nochmal richtig nachgefasst und gefragt, irgendwie, wie kriegen wir sie denn dazu, Herr Huben, dass sie dann mal auch aufs Rad steigen. Und das war eben sichtlich und spürbar unangenehm und das hat sie wirklich total gelungen gemacht. Also sie hat die Leute nicht entlassen und ja, das Publikum hatte viel zu lachen.
Ich habe ja schon ein paar Viva Velos mitgemacht, Uwe, und diesmal war es ein bisschen anders. Das kommt, weil andere, also ganz andere Politiker da waren. Die Politiker waren ja aus einem anderen Bereich. Also kannst du nochmal eben erklären, was der große Unterschied zu vorherigen Viva Velos war?
Ja, also wir haben uns ganz klar positioniert als Fahrradwirtschaft und haben auch das Wirtschaftsministerium angesprochen und deswegen ja auch die Keynote von Habeck. Also, dass wir nicht Verkehrspolitik in den Vordergrund gestellt haben, sondern Wirtschaftspolitik. Wir sind Vertreter und Lobbyisten der Fahrradwirtschaft. Die drei Verbände, ZIV, Zukunft Fahrrad und VSF, arbeiten an der Stelle zusammen, um die Fahrradwirtschaft zu repräsentieren. Und genau das war dann auch, diese PolitikerInnen haben wir auch angesprochen.
Und ich fand es auch, das war an dem Abend, das kam so ein, zweimal rüber, wo die Politiker gesagt haben, also Lobbyverbände, die gehen uns ja immer richtig auf den Senkel. Die nerven, die stehen ständig vor der Tür und wollen irgendwas. Und die haben sich im Wirtschaftsministerium oder die Wirtschaftspolitiker haben sich gefragt, wo bleibt eigentlich die Fahrradwirtschaft? Die hat sich ja noch nie bei uns beschwert. Ich glaube, wir haben hier genau den richtigen Punkt gesetzt, genau zur richtigen Zeit haben wir uns gemeldet und sind jetzt mal auf die Wirtschaftspolitiker zugegangen. Ich glaube, das hat richtig was gebracht.
Ja, ich glaube auch, und vielleicht kann man das als ein Ergebnis auch schon mal sagen. Wir haben den Kontakt zu Klüttich direkt im Anschluss an der Veranstaltung aufgenommen, haben ihn als drei Verbände auch angeschrieben und wir werden wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, im November noch einen Termin im Ministerium haben. Das sind Ergebnisse aus so einem Tag beziehungsweise aus diesem parlamentarischen Abend. Und das heißt irgendwie so, wir gehen auch nicht ergebnislos raus. Das ist ja immer das Ziel, was wir als Verbände haben.
Und es gab ja noch einen ganz netten Sidestep, fand ich. Also wir haben ja an dem Abend noch Poetry Slam gehabt.
Ja.
Das war doch schön, oder?
Ja, Sandra Davina war das, glaube ich. Die kannte ich vorher nicht und die war wirklich anrührend. Die hat einen Poetry Slam gemacht, die hat einen Text geschrieben über Fahrradfahren, über das eigene Erleben auf dem Fahrrad, auf das Großwerden auf dem Fahrrad. Also mich hat es angefasst und es hat ganz viele Leute begeistert, die hat einen ganz langen Applaus bekommen. Das war richtig toll und vielleicht jetzt hier auch der kleine Sidestep, wenn alles gut geht, wird sie wahrscheinlich auch auf unserer VSF-Jahrestagung auftreten.
Sensationell, das wäre ja eine geile Nummer. Ja. Ist ja, also in mir ist ja noch, also es war ein sehr, sehr langer Text. Ich war auch hin und weg. Und eine mit meiner schönsten Formulierung, ich habe ja das, glaube ich, nachher auch direkt gesagt, war und die Knie schlagen leck.
Das habe ich nicht verstanden. Erklär mir so kurz
was. Das fand ich so geil. Also es ging um ein Kind, was Fahrradfahren lernt und natürlich irgendwann mal hinfällt und dann auf die Knie fällt und da war nicht von Schramme oder sonst, sondern die Knie schlagen leck, fand ich richtig gut.
Ja. Und also ich so erinnere, ich erinnere mich an die Passage. Kopf, wie
aus dem Knie das Blut rausläuft, ich finde es total super.
Und ich erinnere mich an die Passage, wie man auf dem Fahrrad das erste Mal die erste Freundin mitnimmt und der erste Kuss auf dem Fahrrad fällt. Ich meine, ich habe nie auf dem Fahrrad geküsst, aber...
Naja, ich glaube, es ging eher um die Umarmung von hinten oder so. Das
Festhalten, ja, irgendwie Umarmung von hinten, genau.
Um die Hüfte oder um den Bauch. Also ich glaube, das Entscheidende war sie, also ganz, ganz viele Sachen waren da, ich kann mich nur nicht an alles wortwörtlich erinnern, sie hat einfach wunderschöne Bilder gemalt, die sofort im Kopf waren. Also richtig Bilder. Also ich musste nicht den Text zuhören, ich hatte Bilder im Kopf.
Ja, genau.
War sensationell. Und wenn ich die noch mal hören darf, dann feiere ich das total.
Ja, das wirst du sehr wahrscheinlich.
Aber nicht nur schöne Bilder, sondern es gab ja auch richtig handfeste Zusagen vom Wirtschaftsministerium.
Ja, die Verlängerung der Lastenradförderung.
Und zwar ab 1. Oktober bis 2027, ne?
Ja, so habe ich es verstanden.
Und was Neues, 25%. 25% Förderung ist nicht neu, das glaube ich war vorher auch schon so. Aber die Höchstsumme der Förderung ist hochgesetzt worden auf 3.300 Euro. Also damit sind auch große, schwere Dreiräder und sowas mit einer höheren Fördersumme möglich. Für alle Gewerbetreibende, super Geschichte, der Fördertopf ist wieder voll. 1. Oktober startet das und läuft bis 2027. Also wenn du als Unternehmer, als Unternehmerin jetzt zuhörst, du als Fahrradhändler dir noch ein Fahrrad für Transport kaufen willst oder Unternehmen betreust, die vielleicht nochmal investieren wollen. 25% Förderung beim Lastenrad finde ich eine Sensation.
Ich glaube, insgesamt zeigt die Viva Velo, wie gut es ist, wenn die drei Verbände zusammenarbeiten. Dann erreichen sie mehr, dann kündigen sich auch Minister an und treten auf. Also ich finde, das ist auch ein Erfolg der Zusammenarbeit. Und es wurde uns von den Ministerien auch immer wieder gespiegelt, wenn wir alleine als einzelner Verband angefragt hätten, dann wäre der Minister nicht gekommen oder dann hätte er sich nicht angemeldet.
Unterm Strich, top Veranstaltung. Und wenn du jetzt denkst, na, Mensch, nächstes Mal will ich dabei sein, wann ist die nächste Viva Velo geplant, Uwe?
In zwei Jahren.
Alle zwei Jahre findet die statt, also hast noch ein bisschen Zeit. Aber marker dir das mal an, in zwei Jahren gibt es wieder eine Viva Velo und vielleicht willst du dann ja auch dabei sein. Und das ist ja erst in zwei Jahren und in der Zwischenzeit gibt es ja noch eine Bundestagswahl. Und ich finde, das war auch was, was ich mitgenommen habe. Wir müssen irgendwie politische Forderungen an die Parteien, an die Politiker loswerden. Wir als Fahrradhändlerinnen, wir als Fahrradhändler müssen uns doch einig sein, was wir fordern. Also wir müssen nicht alle das Gleiche fordern, aber wir müssen doch irgendwie unsere 10 wichtigsten Forderungen mal zusammenschreiben. Und wenn du sagst, ich habe, also bei mir ist es klar, meine Top-Forderung in der Politik ist XY, dann schreib uns das doch mal. Also lass uns das mal zusammentragen. Schreib uns mal, was ist deine wichtigste Forderung an die Politik? Der Bundestagswahlkampf, ein Jahr noch, der geht jetzt bald los. Und dann sollten wir unsere Forderungen auch platzieren können.
Sehr gut. Also uns hilft das in unserer politischen Arbeit als Vertreter des Handels.
Also schreib eine Mail at podcast@vsf-mail.de. Und schreib deine Forderung da rein, das hilft uns, das hilft dir, das hilft der Fahrradbranche, also Action. Uwe, jetzt müssen wir aber nochmal was nachschieben. Du hast ja natürlich die Zusammenarbeit der Verbände hier nochmal sehr betont, aber so eine Veranstaltung geht da auch nicht ohne Sponsoren. Und da gab es noch wirklich drei große Player, die sich richtig ins Zeug gelegt haben, dass dieser parlamentarische Abend, dass dieser Kongress stattfinden kann, oder?
Ja, also es gibt drei Hauptsponsoren, die wirklich viel Geld in die Hand genommen haben. Das war die Baiko, das war Jobrad und das war Thun. Und die waren wirklich ganz vorne. Das war toll, dass sie uns so unterstützt haben. Und das habe ich auch in einem LinkedIn-Podcast geschrieben. Ohne Sponsoren wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich.
Okay, es gab natürlich noch jede Menge mehr Sponsoren, eher so kleinere, wenn wir die jetzt hier nicht erwähnen, also das gab ein paar kleinere Sponsoren, die das gemacht haben, was sie so können, aber es waren auch da einige dabei, die eher in der Liga spielen, dieser Großen und tatsächlich viel weniger Geld gegeben haben, aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir hier für so eine Veranstaltung nur drei Sponsoren haben, dann wird das doch in der Branche gar nicht so richtig ernst genommen, also wir haben jetzt gerade den ganzen Podcast darüber berichtet, wie wichtig und wie gut das ist. Da muss doch einfach viel mehr Engagement her, oder?
Ja, also mein Problem damit ist immer, wenn tatsächlich dann mal was passiert und ein politischer Erfolg passiert, wie zum Beispiel eine Lastenradförderung und sowas, dann profitiert die ganze Branche davon. Und vielleicht reiben sich die einen oder anderen auch die Hände und sagen irgendwie so, ich habe nichts dafür ausgegeben und profitiere trotzdem. Das mag ja schön und gut sein und vielleicht auch ganz clever, aber eigentlich bin ich ja habe ich da großes Unverständnis, viel Kopfschütteln. Wir arbeiten hier wirklich schwer daran, dicke Bretter zu bohren und brauchen die Unterstützung. Ohne das können wir nicht arbeiten. Und ich kann nur auffordern dazu, sich da nicht rauszuhalten, sondern sich zu beteiligen und die Verbände dabei zu unterstützen. Dafür gibt es drei Verbände, um sich auch irgendwie das aussuchen zu können, wen man da unterstützt. Aber ohne diese Unterstützung können wir den Job nicht machen.
Also Trittbrettfahrer als clever zu bezeichnen oder dass sie sich selber als clever bezeichnen, das habe ich noch nie so empfunden. Ich fand, das waren immer Idioten, aber ganz egal. Also wenn du dich als Trittbrettfahrer angesprochen fühlst, du kannst ja raus aus der Nummer, beteilige dich doch, du kannst dich nachträglich beteiligen. Also wir warten einfach auf noch mehr Unterstützung aus der Branche. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern jetzt tätig werden. Also wir warten auf euch. Ja, und dann haben wir auch schon unseren Sonderpass-Podcast Viva Velo fertig, Uwe. Also, ja. Ich fand die Veranstaltung super. Ich finde toll, dass hier uns so viele zugehört haben. Schön, dass du mal reingehört hast in diesen Sonderpodcast. Und wir haben natürlich trotzdem unser 2-Wochen-Rhythmus, den behalten wir bei. Das hier ist eine extra Folge.